Was ist die Koordinationspflicht des Bauherrn? Wer trägt die gesamtschuldnerische Haftung? Und wie sieht denn dann das Mitverschulden des Bauherrn bzw. dem Projektkoordinator aus? Da merkt man gleich, das ist ein schweres Thema, ein Thema für einen Rechtsanwalt. Deswegen habe ich zu dieser Podcast-Folge Matthias Hilker eingeladen, denn er ist Gesellschafter bei der SMNG, Rechtsanwaltsgesellschaft MBH aus Frankfurt. Also ist er der perfekte Ansprechpartner für diese Themen und mein Interviewgast in der heutigen Folge. Am besten bleibst du also bei dieser Folge dabei. Aber es wird schwere Kost. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In dieser Podcast-Folge habe ich den Rechtsanwalt Matthias Hilker eingeladen. Das Thema, ich hatte schon angeteasert. Koordinationspflicht des Bauherrn, gesamtschuldnerische Haftung, das Mitverschulden des Bauherrn oder dem Projektkoordinator, schwere Themen. Aber bevor wir in das Thema reingehen, sage ich erstmal herzlich willkommen im Podcast, lieber Matthias.
Ja, hallo Stefan. Schön, dass ich hier bin, dass ich hier sein darf.
Matthias, bevor wir in das Thema reingehen, ja, ich hatte die Themen schon so angerissen. Nochmal zur, sag mir doch mal ein paar ergänzende Worte zur Orientierung oder Einstufung zu dir selbst und deiner Kanzlei.
Ja, gerne. Mein Name ist Matthias Hilker. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Beschäftige mich schon seit gut 30 Jahren jetzt mit dem Thema Bau- und Architektenrecht, wo ich einen Schwerpunkt habe, gerade im Recht der Architekten, der Ingenieure und Projektsteuerer. Mhm. Das Thema HAI ist eins meiner Kernthemen auch, was ich besonders umfassend behandle. Aber ich mache natürlich auch Bauvertragsrecht, VOB, Vergaberecht. Das sind auch Themen, die mit dazugehören. Ich bin Gesellschafter hier bei der SMNG Rechtsanwaltsgesellschaft MBH. Wir haben unseren Hauptsitz in Frankfurt. Ich bin auch hier gerade in unseren Kanzleiräumen in Frankfurt. Und wir haben noch eine Kölner Niederlassung. Wir sind 40 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Ja. Wir sind alle hochspezialisiert auf das Thema Baurecht. Aber wir haben jetzt unseren Kölner Standort erweitert und haben da auch eine ganz große Spezialisierung und Kompetenz im Bereich Arbeitsrecht und im Bereich Beratung rund um die Pflegeimmobilie. Und das ist so ein bisschen mein Hobby. Das mache ich auch schon fast 30 Jahre. Wir haben jetzt eine GmbH gegründet. Ich bin ja Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer der HAI.de GmbH, eine Internetplattform, wo wir Informationen und Fortbildung zum Thema HAI, aber auch Bau- und Architektenrecht im weitesten Sinne anbieten in Form von Seminaren und eben auch, ich sage es mal, Wissensvermittlung mit unserem neuen Produkt HAI.de Kompakt, wo wir dann eben auch Urteile für die Praxis aufbereiten.
Du hattest gerade schon gesagt, ihr seid 40 Anwälte, also nicht 40 Mitarbeiter, mit 40 Anwälten seid ihr jetzt schon ein solider Player in diesem Thema. Matthias, wir sind ja zusammengekommen, weil du auf LinkedIn ein Teaser-Video genau zu dem Urteil gepostet hast, über das wir heute sprechen. Erzähl mal, warum hast du diese Entscheidung in deinem Format HAI.de Kompakt aufgegriffen und was reißt dich zu dem Thema ganz speziell?
Ja, das ist total interessant, dass wir uns so kennengelernt haben, weil dieses Urteil, das ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Januar 2026, also Januar diesen Jahres, und dieses Urteil war so wichtig aus meiner Sicht, dass ich es als Sondersnack, ich veröffentliche ja immer diese Urteilssnacks als Sondersnack, vorgezogen in die Reihe gebracht habe. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dann dich kennenlernen zu dürfen, deine Resonanz, dass du dann auf mich zugekommen bist. Das hat mich total überrascht. Und deine Einladung zu dem heutigen Podcast, die habe ich dann natürlich gerne, sehr gerne angenommen. Und ja, das Thema ist halt ein unheimlich wichtiges Praxisthema. Und du hast ja in deiner Einleitung schon gesagt, es ist auch total komplex. Und es ist auch für Anwälte ein unheimlich schwieriges Thema, was jetzt auch eine lange Entwicklung hat in der Rechtsprechung und hat eben diese sehr hohe Praxisbedeutung. Und wenn du mich so fragst, also da kann ich mich dran erinnern, als junger Anwalt, das war in den 90er, Ende der 90er Jahre, da habe ich eine kleine Kanzlei in Offenbach gehabt mit zwei Kollegen. Und das war dann auch einer meiner ersten Fälle, wo dieses Thema Relevanz gehabt hat, wo das Bedeutung hatte. Und damals ging es darum, und das ist heute noch genauso wie damals, dass wir einen Architekten vertreten haben, der in Anspruch genommen worden ist, weil ein Dach undicht war. Ja? Und der Architekt, der hatte die Bauüberwachung im Auftrag. Mhm. Und seine Bauüberwachungstätigkeit, ich meine, ein Architekt schuldet ja im Rahmen der Bauüberwachung ja seinen Beitrag zum Entstehen eines mangelfreien Bauwerks, wie man immer so schön sagt, ja, und dieser Architekt hat eben seine Pflichten bei der Objektüberwachung verletzt und das führte dann dazu, dass das Dach undicht war. Und diese Fälle, die sind erstmal nicht so schön aus anwaltlicher Perspektive. Ja, da kämpft man ein bisschen gegen Windmühlen. Man versucht diese, ich sage jetzt mal offenkundig, erstmal vorhandenen Haftungsansprüche irgendwie abzuwehren, soweit das möglich ist. Aber meistens funktioniert das dann zumindest nicht zu 100%. Und dann gibt es irgendwann ein Urteil gegen den Architekten. Und genauso war das in meinem Fall auch damals. Mhm. Der Architekt ist verurteilt worden. Ich weiß es nicht, war irgendeine sechsstellige D-Mark-Summe. Mhm. Und und dann war aber die Aufgabe, und jetzt kommt das Thema nämlich mit der Haftung mehrerer Beteiligter und Thema gesamtschuldnerische Haftung. Ich meine, der Architekt, ja, der hat ja nicht gebaut. Und dass das Dach undicht war, das war zurückzuführen auf Fehlleistungen vom Dachdecker, der irgendwas nicht richtig gemacht hat, vom Zimmerer, der Fehler gemacht hat und vom Spengler. Da hatten wir also drei Beteiligte, die jeder für sich Fehler gemacht haben. Und das hat halt zu diesem Dilemma geführt, dass das Dach eben nicht funktioniert hat und Wasser eingetreten ist. Und meine Aufgabe damals, und wie gesagt, das war der erste Berührungspunkt und das ist total interessant jetzt auch, wenn wir so drüber sprechen, dass ich mich daran noch erinnere, aber damals habe ich wirklich das Problem gehabt, dann diesen Schaden, diesen sechsstelligen Schaden auf diese drei Beteiligten aufzuteilen. Und das weiß ich noch, da habe ich Stunden und Tage gesessen und habe versucht, aus dem Gutachten, aus den Mangelbeseitigungskosten und Aufstellungen des Sachverständigen, der bei Gericht tätig war, irgendwie herzuleiten, welcher der Beteiligten wie, mit welcher Quote dafür dann verantwortlich gemacht werden kann, im Wege des Regresses. Ja, das ist dieser sogenannte Gesamtschuldnerausgleich, den man dann durchführt, Paragraph 426 BGB für die Juristen. Und das musste ich eben damals machen. Und das war so mein erster, ja, großer Fall, wo diese Thematik auf mich eingeschlagen ist. Und jetzt kommt der Punkt des BGH-Urteils aus dem Januar 2026, über das wir uns kennengelernt haben. Hier bringt der BGH noch eine neue Komponente rein, die man damals gar nicht diskutiert hat, nämlich das Thema der Koordinationsverpflichtung des Bauherrn, wenn mehrere Beteiligte auf so einer Baustelle unterwegs sind. Ja, und das ist ja von ganz hoher Relevanz und total spannend, aber auch schwierig. Mhm.
Wollen wir nochmal die Basis von der gesamtschuldnerischen Haftung. Was heißt gesamtschuldnerische Haftung am Bau ganz praktisch?
Ja, genau. Das ist erstmal so die Grundlage, die man erstmal erklären muss. Ja, was bedeutet das überhaupt? Ja, also wenn auf einer Baustelle mehrere Beteiligte unterwegs sind, also ich mache jetzt mal das einfache Beispiel, der Bauherr, der Auftraggeber, der beauftragt ja mehrere Planer, ja. Mhm. Das kann ja, was weiß ich, er hat einen Entwurfsplaner, der bis zur Baugenehmigung von mir aus die Leistungsphasen 1 bis 4 im Auftrag hat. Dann hat er einen, der die Ausführungsplanung macht. Und dann hat er noch ein Büro für die Objektüberwachung. Und dann hat er verschiedene Firmen, ausführenden Firmen, wenn er jetzt gewerkeweise vergibt, die dann ja die Gewerke bauen, einen Rohbauer und dann hat er einen Dachdecker und Fassadenbauer und. Also ein Sammelsurium an Bauleuten, an Planern, an Sonderfachleuten, die beauftragt werden. Und wenn es jetzt zu Mängeln oder zu Schäden sogar am Bauwerk kommt, dann ist ja immer die Frage, wer ist wofür verantwortlich? Und da wird es dann spannend, weil dann müssen wir genau hinschauen, wer hat welchen Pflichtenkreis vertraglich übernommen, ja? Und was bedeutet das für den konkreten Schaden? Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, ich gehe jetzt mal vom Dach in den Keller, ja?
Ja.
Das sind ja auch so Klassiker. Wir haben irgendwo, das Bauvorhaben ist fertig und plötzlich kommt Wasser in den Keller rein. So. Da haben wir dann den Mangel, also die undichte Kelleraußenwand, sage ich mal. Aber wir haben auch einen Schaden, Folgeschaden, weil innen ist alles nass, ist alles kaputt. Der wertvolle Flügel ist verschimmelt, der da drin steht in dem Raum. Jetzt, also ja, du weißt, was ich sagen möchte. Also da haben wir dann schon richtige finanzielle Schäden auch. Und dann ist ja die Frage, wer ist denn dafür verantwortlich? So, und jetzt müssen wir die unterschiedlichen Beteiligten uns ansehen. Und ja, und da wird es dann spannend. Da geht es dann schon los. Ich sage jetzt mal beim Bodengutachter von mir aus. Hat der denn den Boden richtig untersucht? Stimmt das denn, was in dem Bodengutachten drin steht? Dann schauen wir auf den Planer vielleicht. Hat der denn seine Planung zutreffend richtig, fachlich richtig, auf der Grundlage aufgebaut? Ja. Oder war schon das Bodengutachten falsch? Und dann, und jetzt kommen so Sachen, nur um das mal so zu skizzieren. Hätte der Planer das denn erkennen können und müssen, dass das Bodengutachten falsch war? Da haben wir schon den ersten internen Zwist zwischen diesen beiden Beteiligten. Und dann geht es weiter bis zum ausführenden Unternehmen. Hätte das ausführende Unternehmen, also hat das eine ordentliche Planung bekommen oder war die Planung schon fehlerhaft? Und wenn die Planung in Ordnung war, lagen Ausführungsfehler vor, für den dann das ausführende Unternehmen haftet? Oder es kann ja auch sein, dass die Planung falsch war, aber der Unternehmer hat nochmal zusätzlich einen weiteren Fehler reingebracht. Also du merkst, das gibt eine Fülle an unterschiedlichen Verursachungsbeiträgen und diese Beiträge und diese Verletzung vertraglicher Pflichten der einzelnen Beteiligten jetzt zu isolieren und herauszuarbeiten. Das ist die Kunst, aber auch die Schwierigkeit in so einem baurechtlichen Mandat, sage ich jetzt mal, was uns Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht dann enorm fordert auch. Und das muss ich auch dazu sagen, natürlich nicht nur uns, sondern alle Beteiligten, einschließlich auch der Gerichte, die ja dann Sachverständige beauftragen, ist klar, das muss durch ein Sachverständigengutachten geklärt werden. Da brauche ich dann wieder Fachleute, die dann in technischer Hinsicht, nicht in juristischer, aber in technischer Hinsicht, ja, die Beiträge oder die Leistungen oder Fehlleistungen untersuchen und bewerten müssen. Ja, und dann das in einem Gutachten festhalten. Und dieses Gutachten ist dann wieder Grundlage für die Entscheidung des Gerichts. Und das ist eben auch so spannend, weil über diese Gutachten wird dann auch viel entschieden. Ja? Also jetzt, ich darf das mal so sagen, die Gutachter entscheiden dann auch oft die Rechtsstreite. Mhm. Weil, gut, ich habe es natürlich auch schon erlebt, hatte ich eine vorsitzende Richterin an der Kammer für Handelssachen, die hat gesagt, ja, ich habe gerade einen Balkon gebaut. Ja, ich kenne alle DIN-Normen, ich weiß genau Bescheid. Ja, ich weiß genau, wie das hier mit der Abdichtung und allem. Die hat gesagt, das Gericht hat hier Fachkenntnis. Okay, aber das ist die Ausnahme. Ja.
Das ist eine Anekdote für dein Buch, aber das ist, darauf dürfen wir nicht hoffen, ja.
Ja, für das Buch, was noch nicht begonnen wurde. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann, genau, ja, ja.
Sag, ja, also, ja. Warum bringt der Bauherr seine Ansprüche oft erstmals nur gegen einen Beteiligten?
Ja, das ist auch eine gute Frage, weil ich bleibe mal bei meinem Beispiel mit dem Wasser im Keller, ja?
Ja.
Stell dir vor, du hast dir ein Einfamilienhäuschen gebaut, du hast mehrere Beteiligte beauftragt, wie ich das eben skizziert habe, und du hast den Wasserschaden. Was machst du jetzt? Du stehst ja da und du hast ja überhaupt keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Du rufst deinen Architekten an, der sagt, was willst du denn? Alles in Ordnung. Meine Planung stimmt, das war der Bauunternehmer. Und wenn du dann sagst, ja, aber du hast doch auch die Bauüberwachung gemacht oder du rufst deinen Bauüberwacher an. In meinem Beispiel war es ja ein gesonderter Bauüberwacher. Dann rufst du deinen Bauüberwacher an, sagst du, sag mal, ich habe gerade mit dem Architekten telefoniert, also die Planung war ja wohl in Ordnung. Dann ist es wohl ein Ausführungsfehler, den hättest du doch erkennen können. Dann sagt der Bauüberwacher, nee, also ich habe damit das ist alles in Ordnung. Ich war auf der Baustelle, ich habe mir das angeguckt, da ist überhaupt nichts gewesen. Ja, und dann rufst du das Bauunternehmen an und sagst, ja, also ich habe mit meinem Planer gesprochen, da war alles in Ordnung. Also ist für mich ganz klar, du hast einen Fehler gemacht bei der Ausführung. Dafür haftest du mir. Und dann kommt der Bauunternehmer und sagt, nee, das stimmt nicht. Ich hab mir das nochmal angeguckt. Die Planung hier, die stimmt gar nicht. Da ist ein Fehler gemacht worden in der Planung. Und du Bauherr, und jetzt kommt noch so eine weitere Komponente mit rein, ja. Thema Mitverschulden. Du Bauherr, du hast mir doch diese Pläne gegeben. Und du musst dir den Fehler deines Planers im Verhältnis zu mir zurechnen lassen. Und deswegen kannst du mich nicht in Anspruch nehmen. Das ist ein Planungsfehler. So. Und dann stehst du da als Bauherr und sagst, und jetzt? So. Und das ist der Punkt, warum dann die Bauherren den leichtesten Haftungsgegner, sage ich jetzt mal, in Anspruch nehmen, den einfachsten Weg gehen. Und wir haben bei den Architekten und Ingenieuren, und das habe ich vorhin nicht erwähnt, mein Herz schlägt auch für die Architekten und Ingenieure, muss ich sagen, in diesem manchmal auch ungleichen Kampf zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern, wobei meine meisten Mandate sind Auftraggebermandate, die ich auch sehr gerne natürlich mache. Aber ich bin ja auch ehrenamtlich für die Hessische Architekten- und Stadtplanerkammer tätig und mache ja dort auch Fortbildungen. Und bin auch im Schlichtungsausschuss dort unterwegs und kriege dann eben auch diese ganzen Streitigkeiten mit. Und für die Architekten, Ingenieure ist halt immer wieder das Problem, dass sie haftpflichtversichert sind, ja, und die Bauherren dann halt bei der Inanspruchnahme der Architekten, Ingenieure den Vorteil haben, dass sie damit einen, wie soll ich sagen, solventen Haftungsgegner vor der Nase haben, ja. Weil das ist oft so, und das erleben wir natürlich im Baurecht auch immer wieder, man führt Prozesse gegen Bauunternehmen, ja, wegen Haftungsthemen. Man gewinnt nach 10 Jahren Rechtsstreit und in der Vollstreckung war es das dann, ja. Und dann kann man seine Forderung zur Tabelle anmelden und dann kommt nichts mehr bei rum. Mhm. Und dieses Risiko, das ist eben bei den Planern, bei den Architekten und Ingenieuren nicht vorhanden für die Auftraggeber, weil da die Haftpflichtversicherung im Hintergrund steht. Die Haftpflichtversicherung, die sowohl für Planungsfehler als auch für Überwachungsfehler einzustehen hat. Und das ist mal der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wenn jetzt, und das ist ja meistens so, dass ein Architekt mit der Planung und Überwachung beauftragt ist. Ja, also nicht getrennt, wie wir das vorhin im Beispiel hatten, sondern der wird beauftragt, sagen wir, Leistungsphasen 1 bis 8. Mhm. Und dann ist es egal, ob es ein Planungsfehler ist oder ein Überwachungsfehler. Und bei der Überwachung haftet der Planer gemeinsam mit dem ausführenden Unternehmen. Und das ist diese gesamtschuldnerische Haftung. Mhm. Also wenn ein Baumangel auftritt und ich habe einen Objektüberwacher, dann haften Unternehmer und Planer, Bauüberwacher, gesamtschuldnerisch. Und der Bauherr kann sich aussuchen, ob er den einen oder den anderen in Anspruch nimmt, und zwar auf die volle Haftungssumme. Und dann müssen die beiden Gesamtschuldner im Innenverhältnis, also der in Anspruch genommene, das wäre jetzt der Bauüberwacher, das wäre ja die erste Wahl für den Bauherrn, der muss dann wieder einen Ausgleich, einen Innenausgleich machen. Das ist dieser Gesamtschuldner-Ausgleichsanspruch nach § 426 BGB. Also eine ganz spannende Konstellation. Aber der Bauherr ist meistens besser beraten. Und ich komme zurück aus meinem Fall aus den 90er Jahren. Genau das war damals die Intention des Bauherrn. Der ist nur gegen den Architekten, gegen unseren Mandanten vorgegangen. Ja. Da war ein Fehler vom Dachdecker, Fehler vom Spengler, Fehler vom Zimmerer. Aber der Bauherr musste sich nicht die Mühe machen, die ich mir dann machen musste, das aufzuteilen auf diese mehreren Beteiligten. Ja, und das ist eben der Punkt, der es eben attraktiv macht, sage ich mal, jetzt den Planer in Anspruch zu nehmen.
Mhm. Jetzt waren wir bei der Koordinationspflicht des Bauherrn. Sag mal, wann hat der Bauer eine Koordinationspflicht? Wo beginnt sie?
Ja, Also das ist jetzt genau die Frage, die der BGH jetzt geschärft hat. Also dass der Bauherr irgendwo ja als Verantwortlicher, als Auftraggeber koordinieren muss, im Sinne einer Obliegenheit, die er gegenüber den einzelnen Beteiligten hat. Das ist jetzt nichts ganz Neues, sondern das war schon immer so, weil irgendeiner muss ja, wie man so schön sagt, den Hut aufhaben und muss gerade jetzt an den Schnittstellen, muss er seinen Koordinationspflichten nachkommen. Mhm. Was der BGH jetzt in seinem aktuellen Urteil gemacht hat, ist, dass er diese Koordinationspflichten ja nochmal besonders herausgearbeitet, hervorgehoben hat. Und das ist eben diese Besonderheit, weil in dieser Klarheit ja, war das bislang ja eben noch nicht, ist es noch nicht diskutiert worden, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist ja immer so, wenn wir BGH-Entscheidungen haben, die höchstrichterliche Rechtsprechung. Ja, wir schauen ja alle nach oben auf zum BGH und freuen uns ja immer, wenn dann Entscheidungen kommen. Mhm. Als, ich sage jetzt mal, Praktiker, ja, als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die wir das Recht ja anwenden müssen. Und und da ist es natürlich eine ganz spannende Entscheidung. Und vielleicht, wenn ich das gerade mal erzählen darf, worum es in dem Fall ging, ja, den der BGH entschieden hat. Das war eine alte Kofferfabrik und da wurde ein bestehendes Gebäude, ich glaube, das war über dem vierten Stock, wollte man aufstocken und da war eine Abdichtungsbahn, eine horizontale Abdichtungsbahn vorhanden. Mhm. Und da ging es einfach darum, kann diese Abdichtungsbahn erhalten bleiben oder muss ich die austauschen? Stichwort: ist die teerhaltig, weil Teer dann Schadstoffe abgibt und das muss man vorher untersuchen. Mhm. Ja, und da waren halt mehrere Beteiligte. Ja, da war ein Entwurfsplaner, der die Phasen 1 bis 4 gemacht hat. Dann war ein weiterer Planer mit der Ausführungsplanung beauftragt. Und ein Planer war für die Leistungsphasen 6 bis 9 beauftragt. Und dem hat der Bauherr, und das ist die Besonderheit des Falles, dem hat er auch die Gesamtkoordination übertragen. Ja, so, ja, also der hat einen, ich sage jetzt mal, dedizierten Koordinator beauftragt auch. Das sieht man gar nicht so oft, aber also ich habe es noch nicht so oft gesehen, aber in diesem Fall ist es so gewesen. Und naja, was ist passiert? Da wurde aufgestockt, irgendwie wurde bei den Bauarbeiten schon mal darauf hingewiesen, ja, aber da müssten wir doch mal gucken und das müssten wir doch mal untersuchen. Aber irgendwie kam es nicht dazu. Die Aufstockung ist drauf. Ja, und dann kamen natürlich die giftigen Ausdünstungen oder ja, also auf jeden Fall die Schadstoffe waren vorhanden und der Schaden war perfekt. Ja, und das ist der Fall gewesen, in dem eben diese unterschiedlichen Beteiligten, möglicherweise Fehler gemacht haben. Und die Frage ist, wer haftet wie? Und hier eben mit dem Fokus darauf, dass dieser Gesamtkoordinator, und das ist eben das Entscheidende, seine Koordinationspflichten verletzt hat. Mhm. Ne?
Also der Bauherr kann diese Pflicht delegieren?
Richtig.
Und wenn ja, sag doch mal genauer, an wen denn? Also das ist ja, wenn du es selten erlebt hast, auch nicht gang und gäbe.
Nein, das ist nicht gang und gäbe. Aber vertraglich kann ich natürlich alles machen. Ja, wir haben ja Vertragsfreiheit und da können wir unsere Verträge frei gestalten. Und dem Bauherrn ist es natürlich möglich, auch seine eigenen Verpflichtungen, eben auch diese Koordinationsverpflichtung, auf einen anderen zu übertragen, auf einen, ja, in meinem Urteilsnack nenne ich ihn Koordinator, ja, zu übertragen. Mhm. Ja? Genau, und das hat er hier getan. Er hatte vertraglich diese Koordinationspflicht übertragen. Und da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber das ist dann natürlich die Frage auch jetzt für die Architekten, Ingenieure, ja, das Thema Vertragsgestaltung, das ist enorm wichtig in der Praxis. Und da muss ich natürlich genau schauen, welche Pflichten übernehme ich denn überhaupt mit dem Vertrag? Ja, und das predige ich immer. all meinen Mandanten, den Auftraggebermandanten, aber auch den Auftragnehmermandanten, wenn sie Verträge schließen, dass man eben auf die wichtigen Punkte in einem Vertrag schaut. Und einer der wichtigen Punkte, ja, ist eben die Leistungsdefinition, welche Leistungen werden mit dem Vertrag übernommen. Ja? Und da muss ich eben drauf achten, weil wenn diese Koordinationsverpflichtung da eben auch mit inkludiert ist in den vertraglichen Pflichten, dann hat das für mich erhebliche Auswirkungen auch auf meine Leistungspflicht. Also wenn ich jetzt Planer bin bei einem Bauvorhaben und übernehme das mit, wie das ja hier jetzt in dem vom BGH entschiedenen Fall gewesen ist.
Heißt das, dass der Bauherr jetzt in jeder Konstellation auf seinem Planerverschulden sitzen bleibt, auch wenn er den Koordinator in Anspruch nimmt?
Ja, also wenn er den Koordinator in Anspruch nimmt, da ist ja die Frage, was kann denn der Koordinator gegen diese Inanspruchnahme einwenden? Ja, und ich habe ja vorhin gesagt, dass wenn eine Planung schon fehlerhaft ist, und so war das ja auch in diesem Fall mit der Kofferfabrik, die der Bundesgerichtshof entschieden hat, da war ja auch die Frage, ob Planungsfehler im Raum stehen. Und dann die nächste Frage, ob der Koordinator, wenn er dann in Anspruch genommen wird, weil er nicht richtig koordiniert hat, ob er einwenden kann, ja, aber Bauherr, deine Pläne, die du mir gegeben hast, die sind doch fehlerhaft. Genau wie der Bauunternehmer, wo ich vorhin erzählt habe, ja, der ja sagen kann, ja, aber ich habe doch plangerecht gebaut, ja. Und die Frage ist, ob auch ein Koordinator, der dann in Anspruch genommen wird, sich darauf berufen kann, dass die Pläne der anderen Beteiligten, und das muss sich ja der Bauherr dann zurechnen lassen vielleicht, dass die mangelhaft sind. Ja? Und da, und das ist das Interessante, das ist, glaube ich, der dritte Leitsatz dann gewesen, das BGH. Da hat der BGH nämlich gesagt, dass das hier nicht möglich ist in dieser Konstellation, weil der Koordinator, der seine Koordinationsverpflichtungen verletzt, ja, der braucht für die Koordination keine Pläne. Da geht es nicht um die Umsetzung von Plänen, sondern da geht es um diese Koordinationsobliegenheit und es hat nichts mit der Planung zu tun, es davon abzugrenzen. Also total spannend, ja. Und weißt du, da muss man dann wirklich in jedem Einzelfall genau hinschauen, aber das sind erstmal jetzt, ich sag mal, die Leitplanken, gell? Also da müssen wir uns merken, und das ist dieser dritte wichtige Leitsatz, den der BGH hier eben gemacht hat, dass eben ja dieses Planungsverschulden da keine Rolle spielt. Ich habe die Leitsätze gerade vor mir. Ich darf gerade mal zitieren, weil das ist manchmal dann besser, als wenn man jetzt so abstrakt drüber redet. Also da hat der BGH gesagt, da der mit der Koordination eines Bauvorhabens beauftragte Architekt zur Wahrnehmung von Koordinationsaufgaben keiner mangelfreien Pläne bedarf, obliegt es dem Besteller insoweit regelmäßig nicht, diesem solche Pläne zur Verfügung zu stellen. Der Besteller muss sich daher das Verschulden des planenden Architekten im Vertragsverhältnis zu dem mit der Koordination beauftragten Architekten nicht gemäß § 254 Absatz 2, § 278 BGB als Mitverschulden zurechnen lassen. Mhm. Ja, so der Leitsatz des Bundesgerichtshofs. Und das ist eben auch ein ganz spannender Aspekt aus dieser wichtigen Entscheidung des BGH.
Das heißt, hier bei der Koordinationspflicht, da geht es mehr um Termine.
Ja, da geht es unter anderem um Termine, aber da geht es noch um mehr, ja, um viel mehr meiner Meinung nach. Da geht es nämlich um die komplette Koordination, nicht nur in terminlicher, sondern auch in fachlicher Hinsicht. Also der komplette Bauablauf und das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Planungs- und Baubeiträge, sage ich jetzt mal, gehört in diese Koordinationsverpflichtung mit rein. Also das ist viel mehr als nur die Termine. Und wir haben ja, wenn wir über Termine sprechen, da es gibt ja dann auch die Terminplanung, Terminsteuerung, da sind teilweise Grundleistungen auch nach HWI, der beauftragten Planer, teilweise, das kennen wir ja auch, Projektsteuerer, die dann eingeschaltet werden, um eben sich speziell um das Thema Termine, Kosten und so weiter zu kümmern. Das ist nochmal eine gesonderte Geschichte. Aber diese fachliche Koordination auch, also das Zusammenbringen der Beiträge der unterschiedlichen Beteiligten, so würde ich es formulieren. Das ist diese Koordinationsverpflichtung und die ist halt äußerst komplex. Und das sage ich jetzt wieder als Anwalt, das ist ein Thema, was schon bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt werden muss, und die großen Verträge, die wir hier beraten, jetzt sei es hier für irgendwelche Hochhäuser oder große Maßnahmen, Industriemaßnahmen, egal, große Bauverträge, GU-Verträge, GÜ-Verträge, die sind eben auch dadurch gekennzeichnet, dass diese Schnittstellenthemen einen ganz großen Platz einnehmen. Ja, dass wir da wirklich darauf achten, dass die Schnittstellen sauber schon im Vertrag festgelegt werden. Und das ist aus meiner Sicht ja auch ein bisschen Koordinationsthema, dem der Bauherr ja damit nachkommt. Ja, dass er das schon in den Verträgen anlegt. Auch um nicht in irgendwelche Lücken zu fallen. Ja, das ist ja auch noch so ein Ding, weil wenn bestimmte Sachen vertraglich nicht geregelt sind, dann haben wir das Problem, dann haben wir eine vertragliche Regelungslücke und die muss ja dann irgendwie ausgelegt werden. Und das ist zwar die Spielwiese der Juristen, aber gerne machen wir das dann auch nicht, wenn wir da so im Dunkeln tappen. Und dann gibt es ja dann immer 5 Meinungen für ein Thema. Ja, das ist ja dann auch immer das Problem. Ja.
So, dann lass uns doch mal über das Mitverschulden und den Projektkoordinator reden.
Ja.
Was ist das Mitverschulden des Bauherrn juristisch gesprochen?
Das Mitverschulden, das bedeutet, dass der Schaden eben nicht nur auf den Fehler des Planers oder des Unternehmers zurückgeht, sondern eben auch darauf, dass auf der Bauherrenseite etwas nicht richtig organisiert, gesteuert oder bereitgestellt wurde. Also wenn der Bauherr selber auch Fehler macht und dann muss er sich eben diese Fehler zurechnen lassen im Rechtsverhältnis zu seinen, ich nenne es mal Haftungsgegnern, also denjenigen, die er dann in Anspruch nimmt. Ja. Mhm. Und wie gesagt, dieses Mitverschulden, da haben wir vorhin ja auch schon ein Beispiel gehabt, wenn der Bauherr dem ausführenden Unternehmer einen Plan in die Hand gibt, nach dem gebaut werden soll, und der Plan ist fehlerhaft, dann ist der Bauherr an dem dann eintretenden Schaden oder Mangel mitverantwortlich. Er trägt ein Mitverschulden. Mhm. Zwar hat der Bauherr diesen Plan nicht selber gezeichnet, sondern er hat ihn zeichnen lassen von seinem Planer, den er beauftragt hat. Aber das Verschulden dieses Planers, das muss er sich zurechnen lassen wie eigenes Verschulden dann wieder. Ja? Ich hoffe, du verstehst, was ich sagen möchte. Also da wird eben das Verschulden des anderen als eigenes Verschulden dann mit Verschulden gegenüber dem ausführenden Unternehmen bezeichnet. Genau.
Warum ist das für die Planer so wichtig zu kennen?
Ja, für die Planer ist es enorm wichtig, weil sich dadurch die Haftung verschieben oder auch mindern lässt. Ja, das ist dann auch wieder die große Spielwiese, die in jedem Rechtsstreit, der über solche Themen geführt wird, eine Rolle spielt. Und das haben wir ja auch viel. Also wir haben ja auch in unserer Kanzlei eine große Abteilung, die sich ausschließlich mit solchen Haftpflichtschäden beschäftigt. Ja, also der Berufshaftpflichtversicherer, da haben wir unendlich viele, viele Fälle auch natürlich, gerichtliche Fälle. Es ist halt oft so, weil wenn ich jetzt von gerichtlichen Fällen spreche, nur um das mal zu sagen, wir sind ja keine Streithansel, sondern wir versuchen schon in unserer Beratung auch immer die Streitfälle zu vermeiden. Ja, wenn wir möglichst frühzeitig schon in die Projekte eingebunden sind, schon bei der Vertragsgestaltung zu versuchen, die Streitthemen einfach zu eliminieren, zu verhindern, soweit das möglich ist, eben mit der Erfahrung, die wir haben. Natürlich, man kann ja nicht in die Glaskugel schauen. Es gibt immer wieder Themen, mit denen man einfach nicht rechnen konnte, wo dann Probleme auftreten. Und dann kommt es eben zu solchen Haftungsthemen, streitigen Auseinandersetzungen. Und im Bereich der Haftpflichtversicherer, ich rede jetzt auch über die Berufshaftpflichtversicherer der Architekten, Ingenieure. Ich habe ja schon gesagt, das ist ja für die Bauherren ja immer so schön, wenn da so eine Versicherung dahinter steht, die zahlungskräftig ist. Aber auf der anderen Seite hat das auch stark Überhand genommen. Das muss ich auch dazu sagen, diese Inanspruchnahme von Architekten und Ingenieuren. Und das ist dann auch ein Problem. Die Versicherungsbeiträge sind immer höher geworden. Und die Versicherer, ja, die mauern dann auch irgendwann und sagen Schluss jetzt. Ja, wir zahlen nur auf den Titel, so ungefähr. Ja, und dann kommt es natürlich, ja, in solchen Fällen häufig zu Rechtsstreitigkeiten und die müssen dann eben bis zum Ende geführt werden. Und da ist es eben genau dann wichtig. Da wird das nämlich dann alles genau untersucht. Also da geht es dann nicht nur um den Fehler des Planers, der dann in Anspruch genommen wird, sondern da geht es dann eben auch um die Frage, und das ist ja ein ganz entscheidender Einwand, den man hier bringen kann, jetzt seitens des in Anspruch genommenen Planers, respektive dessen Haftpflichtversicherung im Hintergrund, inwieweit wir hier ein Mitverschulden auch des Auftraggebers haben. Und über diese Mitverschuldensquote mindert sich dann der Anspruch, den der Bauherr geltend machen kann. Ich darf noch eins sagen, du merkst, es sprudelt in mir, ja, weil das, ja. Das sind Themen, die mich ja jeden Tag beschäftigen. Und was oft auch verknüpft ist, gell, ist ja das Thema Honorar und Haftung. Ich habe viele, viele Mandate, die gehen erstmal mit dem Honorar los. Also der Planer möchte Geld von seinem Bauherrn, der zahlt nicht, ja, wendet dann ein, die Abrechnung ist falsch, Nachtragsforderungen sind unbegründet, wie auch immer. Ja. Mhm. Und wenn man dann an die rechtliche Durchsetzung der berechtigten Honorarforderungen geht, dann kommt der Bauherr noch und sagt, und im Übrigen, ich habe Gegenansprüche. Und dann kommen Mängel, Haftungsthemen und die kommen dann dagegen. So, und dann haben wir, wenn das dann zu Gericht geht, haben wir zwei ganz große Themenkomplexe. Wir haben einen Honorarrechtsstreit über die strittigen Honorarthemen, aber wir haben gleichzeitig auf der anderen Seite einen Rechtsstreit, ja, in dem es um Haftung und Haftungsthemen geht, wo dann wieder all das, was wir hier diskutieren, also Thema Mitverschulden, ja, Koordinationsverpflichtung jetzt nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH, all das wieder mit zu entscheiden und zu prüfen ist. Ja.
Erzähl nur mal, wo kommt denn der Projektkoordinator ins Spiel und werden seine Fehler dem Bauherrn zugerechnet?
Ja, also der Projektkoordinator, das ist ja jetzt genau dieses spannende Thema, jetzt über dieses BGH-Urteil, wenn der Bauherr diese Koordinationsaufgaben, die er eigentlich selbst hat, ja, und zwar in recht großem Maße hat, muss man sagen. Da kann man auch jetzt diese BGH-Entscheidung, wenn man die jetzt sich mal so überlegt, ist die Frage, was hat das auch für Konsequenzen, gell? Auch für kleine Bauherren, die nicht so erfahren sind. Ja, wenn du oder ich jetzt einfach ein Haus bauen und gar nicht so, ich bin jetzt als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ja, aber wie weit kann man so jemanden normalen Koordinationspflichten auferlegen? Aber jetzt nochmal zurück, deine Frage war ja, wo der Projektkoordinator ins Spiel kommt. Ja. Also dieser gesonderte Projektkoordinator, der kommt dann ins Spiel, wenn der Bauherr diese Aufgaben eben auf einen Dritten überträgt. Ja, und das ist ja meistens einer seiner Planer, die das dann mit übernehmen sozusagen, die diese Koordinationsverpflichtungen übertragen bekommen. Und dann sprechen wir vom Projektkoordinator, der ja dann verpflichtet ist, sich ja für seinen Bauherrn, für seinen Auftraggeber, ja, um die Projektorganisation zu kümmern. Mhm. Ja. Und dann ist natürlich die haftungsrechtlich spannende Frage, ob Fehler dieser Person, dieses Koordinators, ja, ob die dem Bauherrn zugerechnet werden können. Ja, und das ist eben deshalb wichtig, weil dadurch Bauherrenseite und Projektorganisation ja in die Haftungsanalyse dann mit einbezogen werden. Ja, das ist also ganz spannende Geschichte. Ja,
Also diese Haftungsbalance verschiebt sich komplett hier.
Ja, genau. Ja, genau. Also sie verschiebt sich, beziehungsweise ich will nicht von Verschieben reden, aber sie bekommt auf jeden Fall eine neue Komponente noch. Ja, also das ist so ein bisschen das Pfeffer, was noch oben drauf kommt. Ich gehe wieder zurück zu meinem Fall aus den 90ern. Da war das noch gar kein Thema. Ja, also da hat das noch, ja, da hat man über sowas gar nicht gesprochen. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Das war bei mir überhaupt kein Thema. Ja. Und diese Komponente, die ist jetzt durch diese BGH-Rechtsprechung ja in die Fachwelt eingedrungen. Und jetzt werden wir uns mit beschäftigen müssen, wir Praktiker am Bau. Ja, die Gerichte werden sich mit beschäftigen müssen. Und es wird spannend, ja, in welche Richtung das geht. Ja.
Reden wir mal über die, hattest du ja eingangs mal gesagt, über diese Sonderfachleute. Die sind so ein bisschen brandschutzlastig, ja. Welche Rolle spielen denn Sonderfachleute wie Brandschutzplaner in diesem Haftungsgeflecht?
Ja, bei den Sonderfachleuten, also die Sonderfachleute, die sind ja ein Rädchen in dem gesamten Getriebe sozusagen. Und diese Rädchen, die können ja nur dann ihre Funktion erfüllen, wenn sie auch richtig eingesetzt werden. Ja, und das Thema Brandschutz, das ist jetzt ein tolles Beispiel an der Stelle, weil wir ja oft Baumaßnahmen haben, wo man mit normalen Brandschutzanforderungen nicht mehr weiterkommt und wo man dann wirklich einen Sonderfachmann braucht, der sich um den Brandschutz kümmert. Und beim Brandschutz ist es ja so, dass der Brandschutzplaner ja nicht auf der grünen Wiese irgendwas Brandschutz planen kann, sondern der braucht ja immer, die Abstimmung mit den anderen Beteiligten, vor allen Dingen erstmal im Planungsbereich. Er muss ja ganz eng mit den anderen Planern, mit dem Objektplaner, aber auch mit dem Fachplaner TGA, ja, muss er ja zusammenarbeiten, um ja seine Brandschutzkonzepte auch entwickeln zu können. Und da haben wir zahlreiche Schnittstellen. Und das spielt beim Sonderfachmann für den Brandschutz eine ganz große Rolle auch. Ja. Und deswegen ist das ein gutes Beispiel dafür, dass auch hier wieder die Koordinationsverpflichtung eine ganz hohe Bedeutung hat. Ja. Dass der Bauherr dafür Sorge tragen muss, dass dieses Zusammenspiel dann eben auch, ja, funktioniert und entsprechend koordiniert wird. Ja? Und dass nicht jeder irgendeine Planung macht und die passt dann hinterher überhaupt nicht zusammen. Ja? Und das haben wir halt in der Praxis, haben wir das oft. Ich habe viele Krankenhäuser auch als Mandanten und da ist dann das Beispiel, der Objektplaner plant und der TGA-Planer plant und das passt dann irgendwie überhaupt nicht zusammen. Da fehlen dann die Durchbrüche, das funktioniert hier nicht, das funktioniert da nicht. Also gerade jetzt, also beim Krankenhaus ist es halt deshalb ein Thema, weil die technischen Anlagen so eine große Bedeutung halt haben, gell? Wenn man sich vorstellt mit OP-Sälen, Anbindungen und was es da eben alles gibt. Auch Brandschutz im Übrigen, gell? Also das sind ja dann auch Gebäude, wo wir dann mit erhöhten Brandschutzanforderungen, weil da sind viele Menschen und da muss eben auch der Brandschutz funktionieren. Und da ist diese Koordination von enormer Bedeutung, ja, dass die ordnungsgemäß übernommen wird.
Schuldet der Architekt den Brandschutz eigentlich als HOI-Grundleistung oder ist das dann immer Sache des Brandschutzfachplaners?
Ja, das ist so ein Thema, ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil da gibt es auch meines Wissens BGH-Rechtsprechung. Das ist jetzt das Honorarthema letztendlich, was du jetzt ansprichst, gell? Also man sagt oder so habe ich diese BGH-Rechtsprechung auf jeden Fall im Kopf, dass die normalen Brandschutzanforderungen, die wir jetzt so haben beim normalen Einfamilienhaus oder so, das ist Sache des Objektplaners, der das einfach miterledigt. Ab einer bestimmten Gebäudeklasse und besonderen Anforderungen ist es dann aber so, dass die Leistungen für den Brandschutz, die zu erbringen sind, dass die nicht mehr als Grundleistung nach der HOI anzusehen sind, mit der Folge, dass das dann auch vom Grundleistungshonorar nicht mehr abgedeckt ist. Und da gibt es dann ja, auch sogar gesonderte Leistungsbilder, ja, für den Sonderfachmann Brandschutz. Also jetzt, wenn ich jetzt an den AHO denke, an den Ausschuss der Kammern und Verbände, das ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Berlin, und die haben Fachkommissionen für die unterschiedlichen Bereiche und bringen auch so eine grüne Schriftenreihe raus. Das ist immer so ein Praxistipp, den ich gerne gebe. Da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei. Es sind, glaube ich, über 40 Hefte, die rausgebracht haben. Und eins dieser Hefte, das ist das Heft 17, glaube ich, in dem Heft werden Leistungen für den bauordnungsrechtlichen Brandschutz beschrieben. Es ist ein komplettes Leistungsbild mit Honorierungsvorschlägen und so weiter. Und das ist dann so eine Leitlinie, die man nehmen kann, ja, um über die Honorierung solcher, ja, wie soll ich sagen, Brandschutzleistungen, die über die Grundleistungen hinausgehen, was wir ja eben besprochen haben, wie man die vergüten kann. Ja,
genau. Wenn wir schon bei der Vergütung sind, sag mal, wer kriegt das eigentlich bezahlt? Also der Architekt im Rahmen der HAI? Oder der Brandschutzfachplaner extra?
Ja, also der, also die jetzt nur noch mal von der Fragestellung. Also der Architekt bekommt ja ein Grundleistungshonorar, ja? Und wenn der Architekt nach HAI beauftragt ist, und jetzt sind wir wieder bei der Frage, ja, was schuldet er denn, ja, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, ja, dann wenn er nach HAI nur mit den Grundleistungen beauftragt worden ist, schuldet er auch nur diese Grundleistungen. So. Mhm. Und das dann auch Schluss. Und wenn jetzt darüber hinausgehend ihm Leistungen beauftragt werden, ja, dann sind das Leistungen, die über den beauftragten Leistungsumfang hinausgehen, dann besondere Leistungen, würde man sagen, und die sind auch besonders zu vergüten. So, und dann jetzt in der rechtlichen Diskussion ist ja immer die Frage, sind diese Leistungen schon vereinbart, auch mit einem Preis vereinbart, ja? Dann ist es ja klar, dann habe ich die vertragliche Vereinbarung, oder gibt es da keine Vereinbarung drüber? Und dann muss man überlegen, kann der Architekt dann trotzdem Ansprüche geltend machen? Was gilt dann? Da gibt es dann im BGB eine Vorschrift, 632 ist das BGB, der sagt, wenn da nichts vereinbart ist, aber die Leistung beauftragt ist, dann gilt die übliche Vergütung als geschuldet. Ja, die ortsübliche und angemessene Vergütung. Und da wird es dann natürlich schwierig in solchen Bereichen. Ja.
Wir waren dann so ein bisschen auch bei den Schnittstellen. Kannst du mal ein typisches Beispiel für einen Schnittstellenfehler im Brandschutz nennen?
Ja, beim Brandschutz, wenn wir über Schnittstellen reden, wir haben ja beim Brandschutz, ist es ja wichtig, wenn Leitungstrassen zum Beispiel durch Dringungen irgendwo durchlaufen müssen, und das muss abgeschottet sein. Ja, da gibt es ja, da gibt es ja strenge Vorgaben, genau wie das Ganze laufen muss, welche Abstände eingehalten werden, welche Materialien verwendet werden und so weiter. Und da ist zum Beispiel denkbar, dass, wenn die Planungen hier nicht sauber aufeinander abgestimmt sind, dass dann gewisse Abstände zum Beispiel nicht eingehalten werden können. Und ja, und dann funktioniert das Ganze nicht. Ja, mit der Folge, ja, dass dann umgeplant, umgebaut werden muss, und oft schon in einem Stadium, wo wir schon ein bisschen weiter sind, ja, mit der Baumaßnahme. Und das wäre so ein typisches Schnittstellenproblem. Mhm. Ja, also gerade Leitungstrassenplanung, das auch im Krankenhausbau, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja auch so ein Thema, dass das dann irgendwie nicht funktioniert, ja, dass dann auch vom Ablauf der Bauarbeiten, ja, also wenn du dir vorstellst, da werden jetzt Wände errichtet, ja, und in den Wänden laufen auch Kabelkanäle, und dann wird zu früh zugemacht und dann fehlt noch was, oder die Breite passt nicht, gell? Also die Schachtbreite kann die Kabel nicht aufnehmen und all diese Dinge. Also da gibt es unzählige Beispiele. Mhm. Und da gibt es dann auch Anforderungen, im Übrigen auch an die Schächte, gell? Mhm. Das weißt du wahrscheinlich alles besser als ich, aber wie die eben gemacht sein müssen, was passiert, wenn es zu einem Kabelbrand kommt, und wie ist es mit Rauch, und wo wird der abgeleitet, und all diese Themen. Also da gibt es unzählige Themen, ja, die solche, ja, Schnittstellenfehler dann offenbaren können. Ja.
Wir hatten über die Sonderfachleute gesprochen. Sag mal, aus deiner Sicht? Lösen Sonderfachleute das Koordinationsproblem oder verschärfen sie es sogar?
Ja, ich würde weder das eine noch das andere sagen. Das Koordinationsproblem ist nicht Problem der Sonderfachleute. So würde ich es jetzt mal sagen.
Okay.
Sondern das Koordinationsproblem ist, und ich nehme jetzt einfach nur den BGH ernst, ist Problem des Auftraggebers. Ja? Und der Auftraggeber ist derjenige, der sich Gedanken machen sollte und auch Gedanken machen muss, wie er dieses Koordinationsproblem in den Griff bekommt. Und so würde ich das vielleicht jetzt zusammenfassen wollen, weil der Fachplaner, der ist ja tätig im Rahmen seiner Beauftragung. Und natürlich hat er auch Koordinationspflichten. Das ist überhaupt keine Frage. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel den Objektplaner Gebäude, ja, der Architekt, ja, der ja natürlich sich abstimmen muss, der koordinieren muss, der integrieren muss. Ich bleibe bei dem Beispiel TGA Fachplanung. Ja. Natürlich muss der Objektplaner mit den Fachplanern zusammenarbeiten. Er muss sich mit dem abstimmen, der muss schauen, auch jetzt Thema Durchbrüche und all die Themen, das ist ja auch ein Koordinationsthema intern in diesem Planungsteam sozusagen. Also das ist die eine Seite der Medaille, ja, diese Koordinations- und Integrationspflicht. Und aber auf der anderen Seite kommt dann eben jetzt auch noch on top, jetzt kommt wieder unser Pfeffer, ja, auf die Suppe, ja, die Koordinationspflicht, die der Auftraggeber hat, ja, die der Bauherr hat. Und, und das ist natürlich auch spannend, wenn wir das so diskutieren, wo ist da auch die Grenze, gell? Wer hat welche Pflichten, welche Koordinationspflichten fallen jetzt hier in den, ich sage jetzt mal, originären Bereich der Architektentätigkeit und welche kommen jetzt in den Bereich der Auftraggeberseite, der Bauherren.
Mhm. Matthias, wir kommen so langsam auf die Schlussgerade. Ich hätte gern Takeaway für meine Planer. Was ist für dich deine wichtigste Lehre aus der aktuellen BGH-Linie?
Ja, also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man bei mehreren Beteiligten nicht immer nur auf die einzelnen Planungs- oder Ausführungsfehler schaut. Ja, also man muss auch fragen, ja, wer hatte denn welche Koordinationsaufgabe? Welche Informationen mussten bereitgestellt werden? Wer hätte denn wen steuern oder abstimmen müssen? Und erst dann zeichnet sich ein Haftungsbild, was vielschichtig ist. Also die Argumentationslinien werden breiter. Ich darf das mal so sagen. Und wir Anwälte argumentieren ja sowieso immer gerne und viel und dadurch bietet sich, ich sag mal, eine neue Ebene, letztendlich eine neue Argumentationsebene. Und das ist eben das Wichtige, was man jetzt in all diesen Fällen berücksichtigen muss. Als, wie du so schön gesagt hast, Takeaway für Planer. Aber ich möchte aber auch mitnehmen, für die Planer,
ja,
darauf zu achten, welche vertraglichen Verpflichtungen man eingeht. Gell? Das ist ja wieder, also das ist ja auch immer spiegelbildlich. Also für die Bauherren muss man sagen, passt auf, dass ihr das alles im Griff habt, dass ihr das auch vertraglich entsprechend abbildet. Das ist die eine Geschichte. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass die Planer genau gucken müssen, was übernehmen wir denn für konkrete Verpflichtungen? Ja, und bitte, man kann alles machen. Ich sage immer, solange eine angemessene Vergütung dahinter steht und ich weiß, was ich für Aufgaben habe, ist das in Ordnung. Ja, aber das muss eben passen. Ja, also ich muss als Planer, und das ist ja das Interessante an dem BGH-Fall aus dem Januar 26, den wir hier ja als Schwerpunkt diskutieren. Da war es ja so, gell? Da war ja im Vertrag vorgesehen, dass diese Koordinationspflichten übertragen werden.
Mhm.
Und das werden wir sicherlich, das ist jetzt mal so meine These, noch häufiger sehen, weil die Auftraggeber werden natürlich versuchen, sich dieser Pflicht zu entledigen, das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, ich formuliere es mal lieb, ja, natürlich der Auftraggeber, der sagt, ja, okay, jetzt habe ich hier noch ein Problem, das muss ich vertraglich lösen, ja, das ist ja legitim. Und da werden viele Auftraggeber sagen und vielleicht auch in ihre Standardverträge reinschreiben, ja, also die Koordinationsobliegenheiten der Auftraggeberseite, die sind aber mit angesiedelt bei meinem Planungsbüro, das ich beauftrage. Und ja, gell, das
wenn man jetzt kommen, so, ja, logisch, ja.
Gell, wenn man so diskutiert, und das ist interessant, und da haben wir wieder was bei der Vertragsgestaltung, ja, was man einfach mit auf dem Radar haben muss. Bitte, das ist alles nichts Schlimmes, auch letztendlich, finde ich, ja. Wobei, ich denke jetzt mal weiter, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wie ist das überhaupt mit der Haftung dann und der Versicherung? Und also wenn jetzt diese Pflichten plötzlich beim Planer liegen. Also das sind alles spannende Themen und das müssen die Planer einfach mit auf dem Radar haben. Ja, das ist ganz wichtig. Und klar, das war ja schon immer so, Zuständigkeiten klären. Ja, das war ja auch was wichtig ist, auch für die Auftragnehmer, ja, dass man sich auch mal Gedanken macht, okay, in welchem Umfeld bin ich hier tätig? Was brauche ich? Ja, brauche ich noch die Zuarbeit von weiteren Sonderfachleuten? Da gibt es ja dann auch so Beratungspflichten. Das ist ja auch so ein Thema. Also ein Objektplaner, der merkt, oh, wir brauchen aber ein Bodengutachten, der muss vielleicht sagen, stopp, lieber Bauherr, bin ja verpflichtet, dich zu beraten. Ja, da gibt es ja dann so einen Begriff, das ist ja auch der Sachwalter des Bauherrn, wie man so schön sagt. Ja, ich muss dich beraten, wir brauchen einen Sonderfachmann. Bitte beauftrag den mal, ja, einen Bodengutachter zum Beispiel. Mhm. Also diese Zuständigkeiten zu klären, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann das Festhalten von Schnittstellen. Mhm. Klar, wir Anwälte sagen immer schriftlich, also immer irgendwo festhalten, ja. Schnittstellen definieren, das ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ja, dass Schnittstellen ein ganz wichtiges Thema sind bei der Vertragsgestaltung. Und, bitte aber auch nach Abschluss des Vertrages, ist ja da kein Problem. Oft ist es ja so, dass die Dynamik einer Baumaßnahme sich ja erst später ergibt. Und dann kann ich, wenn ich das feststelle, ja immer noch Festlegungen treffen, aber das sollte man dann auch tun, um da Klarheit zu haben, ja. Und weißt du, das so aus meiner Gerichtserfahrung, wenn, oft ist es ja so, dass man dann denkt, naja, wir haben es doch besprochen, ja, aber da darf man sich nicht drauf verlassen, ja, wirklich nicht. Und ja, genau, du weißt, was ich sagen möchte. Und wirklich, ich habe schon oft erlebt, dass Zeugen vermeintlich gelogen haben, aber der Mensch speichert bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise ab. Mhm. Und ja, Erinnerungen verblassen, Erinnerungen können sich auch verändern. Ja. Also mit Zeugen arbeiten ist schlecht, man muss es festhalten. Ja.
Und deswegen gehört es. Sehr gute praktische Tipps, die wir, glaube ich, auch ein paar kennen wir, aber müssen wir auch beherzigen. Ja.
Ja.
Ja. Siehst du bei der Vertragsgestaltung die Stellschrauben? Wo sind sie, um sich gegen eine vielleicht auch unfaire Haftungsverteilung zu schützen?
Ja, die Stellschraube, das ist ja das, was wir eben schon besprochen haben, jetzt in diesem Bereich der Schnittstelle, ist, dass man die Aufgaben, die übernommen werden, aber auch die, die nicht übernommen werden, das ist jetzt aus Sicht der Planer, ja, dass das eben klar vertraglich auch definiert wird, ja. Und das hängt halt dann vom Einzelfall ab. Das ist ja dann immer dann die individuelle Beratung auch, die man dann braucht für jedes Bauvorhaben, wo es dann eben auch mit dazugehört. Das ist ja auch der Punkt, wo man nicht mit einem Vertrag aus der Schublade arbeiten kann, sondern das sind die individuellen Komponenten eines jeden Vertrages, die man sich einfach ja genauer ansehen muss.
Mhm. Erlaubt mir das mal so ein paar, ich sag's mal einfach, vielleicht auch aus meinem Blickwinkel heute kritische Nachfragen. Ja? Also, wir reden hier über die Koordinationspflicht. Kann sich der Bauer damit immer herausreden, dass jemand anderes es hätte besser koordinieren müssen?
Nee, das kann er eben jetzt nicht mehr. Ja? Das ist ja der entscheidende Punkt dieser BGH-Entscheidung. Früher war das ja, mit früher, also, also vor dieser Entscheidung.
Vorgestern, ne?
Ja, vorgestern, ja, also, ja, war es so, dass solche Koordinationsfehler sehr schnell dem Objektplaner zugeordnet wurden, ja, weil man gesagt hat, dass das, was wir ja eben schon diskutiert haben, dass diese Koordinationsverpflichtung jetzt gerade, ich sage es mal, eine Schnittstelle, Objektplanung, TGA-Fachplanung, ja, dass das eine Sache des Architekten ist. Aber mit der Entscheidung des BGH, die wir jetzt vorliegen haben, ist das eben nicht so einfach. Ja? Jetzt gibt es diese Koordinationsverpflichtung des Auftraggebers, die man eben bei dieser Gesamtwürdigung auch noch berücksichtigen muss. Und ich habe es ja schon gesagt, das ändert nichts an der Koordinationsverpflichtung der Architekten, da brauchen wir nicht drüber reden, also ist meine Meinung. Aber wir müssen jetzt genauer hinschauen. Ja? Und wir müssen jetzt auch die Koordinationsverpflichtung im konkreten Fall des Auftraggebers ja identifizieren und auch bewerten in diesen Haftungsgefügen, die jetzt hier entstehen. Ja.
Sag mal, jetzt ist dieses BGH-Urteil neu, aber ist diese Rechtsprechung wirklich neu oder dreht der BGH nur bekannte Schrauben?
Ja, also diese Rechtsprechung ist in der Form aus meiner Sicht schon neu. Ich weiß nicht genau, wann es losging. Also diese Rechtsprechung zur Haftung und zu den unterschiedlichen Haftungsbeiträgen ist natürlich schon älter und die hat sich entwickelt. Ja. Und der BGH, das macht er ja auch immer ganz schön, nimmt ja auch Bezug auf ältere Entscheidungen. Und Anfang der 2000er gab es ja die ersten Entscheidungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo es um die Frage geht, inwieweit Planungsfehler, ja, der Bauherr, also wenn er mehrere Beteiligte hat, einen planenden Architekt und einen überwachenden Architekt und ein ausführendes Unternehmen und inwieweit er sich die Planungsfehler dann zurechnen lassen muss im Verhältnis zu den anderen Beteiligten. Das ist so die Rechtsprechung gewesen, die dann da aufgekommen ist und das ist irgendwo die Grundlage, auf die der BGH jetzt ja aufbaut, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also der BGH dreht damit also, um die Frage zu beantworten, keine ganz neue Schraube, aber er zieht diese alte Schraube, ich sage jetzt mal, etwas fester. Nach fest kommt ab. Kennst du ja auch den Spruch? Fällt mir gerade so ein, da bin ich mal gespannt, was das jetzt für die rechtliche Praxis bedeutet. Das ist ja immer so ein bisschen hin und her. Auch ich rede ja auch viel hier mit meinen Kollegen, das ist ja auch das Schöne an so einer großen Kanzlei, der fachliche Austausch. Ja, und das macht ja auch hier unsere Kompetenz aus und das macht mir auch hier die Freude. Und wie gesagt, wir diskutieren das auch sehr kontrovers. Ja, also jetzt hier ein Kollege von mir, der sagt auch, ja, hat der BGH das überhaupt zu Ende gedacht? Ja, was, das ist ja ein Wahnsinn, ja. Und aber wie gesagt, ob das wirklich ein Wahnsinn ist, das werden natürlich die Fälle zeigen, ja. Und da müssen wir uns dann die Praxisthemen einfach anschauen, die so auf uns zukommen. Ja.
Jetzt haben wir hier nicht so eine kurze Podcast-Folge, Matthias. Wenn du den Kern der Folge in einem Satz mitgeben müsstest, wie würde der lauten?
Ja, der Kern. Also der Kern ist letztendlich, dass man ja nicht nur auf die einzelnen Beiträge der einzelnen Beteiligten schauen darf, sondern dass man das im Zusammenhang sehen muss. Ja, eine Baustelle, jetzt wie auch mit diesem Bild des Getriebes, mit den vielen Rädchen, die ineinander greifen, eine Baustelle ist ein Sammelsurium an Beiträgen, ja, unterschiedlicher Beteiligter mit unterschiedlichen Tätigkeits- und Aufgabenbereichen. Und es kommt eben auf diese Gesamtbetrachtung an, ja, und eben auch mit dieser besonderen Rolle, wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, des Bauherrn, mit seiner eigenen Koordinationsverpflichtung. Ja, so würde ich es jetzt vielleicht zusammenfassen. Also am Bau scheitert es ja meist nicht am Einzelnen, ja, sondern es sind ja immer mehrere. Und oft ist es dann eine ganze Kette. Das haben wir ja auch bei vielen Unglücken, ja, wo dann technisches Versagen, menschliches Versagen und alles zusammenkommt. Und übertragen auch wieder auf das Bauvorhaben ist es hier eben auch so. Es scheitert eben oft auch daran, dass eben das Zusammenspiel irgendwie nicht richtig koordiniert ist. Da fallen mir jetzt, ich weiß gar nicht, warum ich gerade drauf komme, jetzt bei der Deutschen Bahn ist doch jetzt irgendwie das Funksystem ausgefallen und alles stand still. Auch da betreibt man ja jetzt Ursachenforschung und auch da ist es sicherlich nicht nur ein Thema gewesen, sondern wahrscheinlich eine ganze Latte an Themen, Prozessen, Abhängigkeiten. Also
Sachen, ja.
Genau. Und genauso wird das jetzt auch, oder muss man das, denke ich, auch bei den Bauvorhaben sehen. Ja? Und wie gesagt, in allen Aspekten. Und meine Botschaft ist eben die, das eben so weit wie möglich nach vorne zu verlagern und so weit wie möglich vorne schon zu versuchen, diese Themen zu identifizieren und so weit, wie es geht, zu vermeiden. Bitte, man kann nicht alles vermeiden, das ist ja völlig klar. Ja? Es gibt ja kein Zaubermittel. Aber man kann aus Erfahrungen heraus zumindest schon mal zumindest eine erhebliche Risikoreduzierung vornehmen. Ja. Genau.
Matthias, natürlich kommt deine Kontakt dann in die Shownotes. Sicherlich darf ich auch den Link zu deinem Ultrasnack zu diesem Thema in die Shownotes packen. Wo finden interessierte Hörer und Hörerinnen mehr von dir und deinen Inhalten?
Ja, also ich bin ja auf meiner Internetseite www.hawaii.de aktiv und da ist ja eben für die Wissensvermittlung neben den Seminaren eben mein neues Baby, mein neues Steckenpferd, das Produkt Hawaii.de Kompakt, in dem ich eben wichtige Entscheidungen recherchiere und dann eben aufbereite und das eben digital aufbereite in Form einer Rechtsmediathek. Das ist eben der Gedanke oder der Clou, die Idee an der ganzen Sache, dass ich eben im Rahmen von Urteilssnacks, wie ich sie nenne, eben als Video, als Audio und als PDF und nochmal mit einer Zusammenfassung mit der Kernaussagen, dass für die Abonnenten dieses Services das zur Verfügung stelle. Und lieber Stefan, ich habe mir halt überlegt, jetzt auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich gern mal auch diese PDF-Unterlage jetzt zu diesem Urteil des BGH, was wir jetzt heute besprochen haben, zu den Koordinationspflichten, dass ich das gerne einfach für deine Hörerinnen und Hörer zur Verfügung stelle. Dann kannst du das gerne in die Shownotes nehmen.
Das machen wir sehr, sehr gerne. Das macht Sinn und das rundet das Thema auch auf. Ja, ich sage jetzt erstmal vielen Dank für deine Expertise zu diesem Thema. Die ist umfangreich, das haben wir gesehen. Unser heutiges Thema: Koordinationspflicht des Bauherrn, gesamtschuldnerische Haftung und das Mitverschulden des Bauherrn. Im Interview war Matthias Hilger. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, lieber Stefan, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.